Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wenn man sich mal mit jungen Eltern unterhält, gerade im beginnenden Herbst, dann lässt sich da sehr schön sehr oft folgendes Phänomen beobachten. Viele von denen tun sich auffallend schwer damit, über die Lippen zu bringen, dass der Nachwuchs gerade keinen Schnupfen hat. Weil sie nämlich ganz genau wissen, sobald sie diesen Satz aussprechen, hat eines der Kinder in den kommenden 48 Stunden mit 100%iger Wahrscheinlichkeit eine Erkältung. Wie gesagt, junge Eltern wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Und natürlich, das handelt sich um blanken Aberglauben und das im 21. Jahrhundert. Möglicherweise ist es zu allen Zeiten so, dass der Mensch dazu neigt, den Aberglauben nicht ernst zu nehmen und trotzdem gleichzeitig vorsichtshalber mal auf Holz zu klopfen. Man weiß ja nie. Wir spüren jetzt der Geschichte des Aberglaubens nach. Der Historiker und Journalist Tilman Bendikowski hat über die Geschichte des Aberglaubens ein Buch geschrieben. Das ist in dieser Woche erschienen und Tilman Bendikowski, der ist jetzt in der Leitung, um mit mir darüber zu sprechen. Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Herr Bendikowski, wenn man mal einen roten Faden suchen will in der Geschichte des Aberglaubens, ich schlage jetzt direkt mal zwei vor. Aberglaube war nie weg und ist immer da. Und zweitens, nichts ist so abwegig, dass es nicht doch irgendwann irgendwo von irgendwem mal geglaubt wurde. Was ist Ihr roter Faden?
Also mein roter Faden war erstmal das Interesse an diesem Phänomen. Und Sie haben es eben in der Anmoderation eigentlich gesagt. Ich habe versucht als Historiker, die ganze Sache einfach mal ernst zu nehmen. Also es nicht sozusagen von der lustigen oder der albernen Seite zu sehen. Das machen ja Historiker auch gerne mal. Sondern wirklich zu schauen, was hatte das immer schon mit den Menschen zu tun? Was hat es mit ihnen gemacht? Und ich bin sozusagen auf der positiven Seite, kommt raus, dass dieses, was wir als Aberglauben bezeichnen, eigentlich ein zu Unrecht oft ignorierter Teil unserer emotionalen Identität ist. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das erstmal anschauen und dann urteilen.
Mhm. Wie entsteht eigentlich Aberglaube? Also zum Beispiel dieses auf Holz klopfen. Also wie bildet sich der Glaube heraus, dass das in irgendeiner Art und Weise erfolgsversprechend ist? Also braucht man da sozusagen eine anekdotische Evidenz, weil es halt schon mal funktioniert hat?
Der Aberglaube ist was unglaublich Praktisches, weil er ohne Institution, ohne Katechismus, ohne Priester, ohne Kirche auskommt. Das heißt, den Aberglauben können Sie selber zelebrieren, gerade in dem Moment, so wie er Ihnen passt. Und so ist er weitgehend auch entstanden als ein freies, spirituelles Werkzeug, sagen, des Volkes. Und da haben sich bestimmte Formate verfestigt, die immer im Wandel sind. Und eigentlich entsteht es in Momenten der Angst und Bedrohung. Also ohne Angst kein magisches Denken. Das gilt für Krankheit, bei Krieg, Angst vor Gewitter und Blitzeinschlag, bei Viehseuchen oder wenn das Kind erkrankt, wie Sie das anfangs gesagt haben. Da gibt es ja auch heute viele magische, naturheilkundliche Verfahren, wie wir mit Schnupfen umgehen.
Sprechen wir mal kurz über eine Spannung, die Sie gerade kurz angedeutet haben. Also es entsteht sozusagen frei jenseits von Institutionen. Und es gibt da durchaus eine Spannung zwischen Aberglaube einerseits und Glaube andererseits. Aber in beiden Fällen wird ja etwas angenommen, das nicht bewiesen ist. Wo verläuft die Grenzlinie zwischen, ich sage jetzt mal, dem spirituellen, religiösen Glauben und dem esoterischen Aberglauben?
Reine Definitionsfrage. Wenn Sie es härter haben wollen, Herr Schulz, reine Machtfrage. Mhm. Also die Kirche ist sozusagen der Gegenspieler des sogenannten Volksaberglaubens immer schon gewesen. Über Jahrhunderte hat sich übrigens daran auch die Zähne ausgebissen, aber das nur am Rande. Ich habe bei meinen Betrachtungen gesehen, dass sozusagen eine trennscharfe Unterscheidung nie möglich ist und bis heute nie möglich ist. Das ist so, die Priester waren früher wahre Zauberer. Mhm. Also denken Sie an die Wandlung im Gottesdienst, denken Sie an die Kräfte der Hostie oder die Segnung des Priesters. Was mir neu war, dass die Kirche und der sogenannte Volksaberglauben auch immer ökonomische Konkurrenten waren. Also es gab im Mittelalter so einen, ich sag das, Markt der magischen Möglichkeiten. Und wenn sie ein Problem hatten mit einer Viehseuche oder der Regen blieb aus, dann konnten sie natürlich zum ersten Stand gehen und da war dann der Priester sozusagen. Sie konnten einen kirchlichen Ritus bestellen, den sie auch bezahlen mussten. Sie konnten aber auch die alte weiße Frau aus dem Nachbardorf oder einen durchreisenden Zauberer konsultieren. Die kosteten auch Geld und die halfen ja genauso gut oder eben nicht. Das heißt, wir haben eine Konkurrenzlage zwischen Kirche und Volksaberglauben und das erklärt einen Teil der Schärfe im Kampf der Kirchen gegen den Aberglauben.
Jetzt haben Sie aber auch gesagt vorhin, dass Angst ein, ich sag jetzt mal, Konjunkturtreiber ist für Aberglauben.
Ja,
da kann man ja, das führt uns sozusagen direkt in die Gegenwart. Ist es aktuell dann auch so, dass wenn die Menschen jetzt verunsichert sind, was gesellschaftliche Entwicklungen angeht, wir stehen vor großen, weitreichenden Transformationen. Wir müssten jetzt in einer Konjunktur des Aberglaubens leben.
Das tun wir meiner Ansicht nach auch. Grundsätzlich, wenn man die Jahrhunderte überschaut, sind Krisenzeiten immer magische Zeiten. Die Nachfrage wächst dann auch eben kollektiv nach anderen Angeboten der Welterklärung, des Trostes oder der Hoffnung. Und tatsächlich erleben wir gerade bei Jüngeren, etwa eine Renaissance der Astrologie. Was aber hinzukommt, ist, dass wir dann sehen müssen, dass in Krisenzeiten die Magie nachgefragt wird oder Aberglaube. Und dieser Aberglaube selber Krisen wieder freisetzt. Also das bedingt sich gegenseitig. Und wenn wir das heute sehen und blicken auf die Verschwörungsmentalitäten, die sich ja breit machen in unserem Land, dann sehen wir Deckungsgleichheiten, weil der abergläubische Mensch sieht in dieser Welt Zusammenhänge, die anderen nicht sehen. Und dann sind diese Annahmen wie nichts ist, wie es scheint, nichts passiert aus Zufall oder alles hängt mit allem zusammen, eben Teil der Verschwörungsmentalität, die uns heute eben auch politisch das Leben schwer machen.
Jetzt ist Aberglaube das eine, man könnte aber auch mit gutem Grund Aberglauben ja auch, wie gesagt, auch als harmlos abtun. Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, das muss nicht harmlos bleiben. Ich habe mich gefragt, ist nicht etwas anderes fast gefährlicher, nämlich die Ablehnung von empirisch-kritischer Wissenschaft, wenn man jetzt zum Beispiel über Schulmedizin abfällig redet, ist diese Ablehnung oder Verächtlichmachen von Vernunft das eigentliche Problem oder die eigentliche Gefahr?
Ja, das ist ein Teil des abergläubischen Denkens, dass die Ablehnung von evidenzbasierter Medizin, wir haben das in der Corona-Pandemie erlebt, als sich unser esoterisches Milieu politisch radikalisiert hat. Und dazu gehört übrigens auch, Herr Schulz, eine Tradition des Anti-Intellektualismus, also die Ablehnung der Ratio, der kalten Ratio, zugunsten des Gefühls, des esoterischen Wissens. In der Tat ist Wissenschaftsfeindlichkeit und die Feindschaft gegenüber dem Intellektuellen auch immer in der Tradition des abergläubischen Denkens. Und alles zusammengenommen, so kann ich sozusagen, ist der Aberglauben zwar ein hübscher Teil unseres Kulturerbes, wir sollten uns das anschauen, aber eben zum Teil auch ein brisantes Erbe, das es im Blick zu halten gilt.
Genau, Sie haben ja in einem Artikel geschrieben, mit der Corona-Krise habe sich das esoterische Milieu radikalisiert in Deutschland. Wenn Sie sagen, ein größeres Problem ist möglicherweise aber auch, dass esoterisches Denken in der Mitte der Gesellschaft etabliert ist inzwischen?
Ja, das ist etwas, das sagen keinem politischen Lager zuzuordnen ist. Also ich sag mal, germanische Medizin ist bei einigen jetzt wieder im Kommen. Da kann man nicht sagen, das sind nur die Rechten. Es finden sich spirituelle, esoterische Gedanken genauso gut in einem linksökologischen, im bürgerlichen Lager. Und das war beim Aberglauben immer schon so. Das ist die ganze Gesellschaft durchdrang. Also die Tischrücker und Planetenleser, die waren in den Palästen und Bürgerhäusern ebenso zu Gast wie der Zauberer und die Wunderheiler in den Hütten der armen Bauern. Und dieser Aberglauben, den wir heute erleben, den ich politisch zumindest für interessant erachte, den finden wir tatsächlich überall.
Aberglaube in Geschichte und Gegenwart. Darüber habe ich gesprochen mit dem Historiker und Buchautor Tilman Bendikowski. Er hat ein Buch über den Aberglauben und die Geschichte geschrieben. Der Titel Himmel hilf, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen, ist vor wenigen Tagen erschienen im C. Bertelsmann Verlag. Herr Bendikowski, Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Tschüss, Herr Schulz.